Bisher sind viele OP-Strukturen sehr stark auf Stationärsystem ausgelegt. Wir haben damals mal kalkuliert, 12-15% fallen weg in den ambulanten Bereich. Die müssen wir mit einer anderen Kostenstruktur fahren.
Wer sich das eben nicht leisten konnte, der hat es jetzt nicht. Und jetzt ist man so ein bisschen auch alleingelassen.
Einige Träger sind insolvent. Es gibt einige, die gehen in die Kliniken zurück. Und die wären sehr froh, wenn es jemanden gibt, der die Verantwortung dafür übernimmt, sowas auch als gutes Betreiberkonzept umzusetzen. Ich glaube, da ist ein Riesenvorteil drin, wenn man das...
So geht ambulant. Der Podcast, in dem Praktiker zeigen, wie ambulante Versorgung wirklich funktioniert.
Wer den Videopodcast schaut, der merkt heute, wir sind nicht in unserem gewohnten Studio. Wir sind nicht mal in Deutschland. Wir sind hier im wunderschönen Italien und schauen mit etwas Abstand auf das, was uns gerade alle beschäftigt, die Krankenhausreform. Genauer gesagt die Ambulantisierung. Um die Frage, was die Hybrid-DRGs 2026 wirklich bringen für Kliniken, Patienten und für Entscheider. Unser Gast ist heute jemand, der das System kennt wie kein anderer. Von der Schönklinik über Asklepios hin zur BBT-Gruppe und heute in Beratungsmandaten. Marc Regentin, herzlich willkommen.
Grüßt euch.
Marc ist heute über 20 Jahre schon im System unterwegs. Von Starnberg über Bad Tölz bis hin nach Gauting. Aber sag mal ehrlich, hast du eigentlich schon mal so entspannt hier in dieser Umgebung über Hybrid-DRGs gesprochen?
Ganz ehrlich, nein. Und ich muss sagen, es ist eine sehr schöne Gegend hier und ich bedanke mich sehr herzlich bei euch, dass ich hier Teil sein kann von eurem Podcast und dass wir gemeinsam out of the box hierüber reden können, was die Herausforderungen letztendlich die Krankenhausreform mit sich bringt und wie wir das Ganze auch aus der Perspektive der Ambulantisierung und letztendlich auch den dahinterliegenden Vergütungssystemen, die gerade in aller Munde sind. Wir reden über Hybrid-DRGs, was das für uns bedeutet.
Ja, cool. Wie bist du eigentlich in die Geschäftsführung gerutscht?
Ja, eigentlich diesen Quereinstieg ein Stück weit gehabt. Ich habe klassisch BWL studiert und habe dann ein Praktikum in einer Klinik gemacht, bei den Schönkliniken. Und habe dann die Leidenschaft entdeckt, Strukturen kennenzulernen, zu steuern, zu koordinieren und letztendlich über wirtschaftliche Kennzahlen nach vorne zu bringen. Ja, im Rahmen eines Nachwuchsführungskräfteprogramms wurde ich dann weiterentwickelt, letztendlich bis hin zur Geschäftsführerposition und habe dann bei Asklepios die Möglichkeit bekommen, in diese Fußstapfen eines Geschäftsführers reinzukommen durch große Projekte. Das waren M&A-Projekte dabei, es waren Aufbau von Shared Service Systemen und Umbau einer ZNA, auch damals schon, weit, weit vor den Strukturenmerkmalen, die es letztendlich über den GBA 2016, 2017 gegeben hat. Und habe dann über viele Jahre dann mehrere Kliniken führen dürfen, Verantwortung übernommen und letztendlich auch viele tolle Projekte mitgestalten können.
Und du bist dann ja später auch gewechselt noch zwischen verschiedenen Trägerformen, weg von dem vom privaten Bereich hin in den kommunalen, frei gemeinnützigen Bereich.
Du hast quasi alle Perspektiven einmal eingenommen.
Das kann man so sagen, ja, genau.
Ja, aktuell bist du viel in Mandaten unterwegs, auch à la Couleur. Was ist aktuell das, was dort das Thema ist, was sie... Ja, die Belegschaft, wahrscheinlich auch deine Auftraggeber, aber vor allem auch dich beschäftigt. Also was sind die, wo drückt der Schuh?
Na, ich glaube, die meisten Mandate, an denen ich tätig bin, die beschäftigt die Unsicherheit. Die Krankenhausreform bringt zwar auf der einen Seite viele Veränderungen mit sich, aber regelt auch viele Themen nicht bis ins Detail und so auch die Hybrid-DRGs. Das Schlimmste, was passieren kann mit einem Geschäftsführer, Unternehmer, ist Nichtplanbarkeit. Und das ist eine neue Phase, in der wir eintreten, wo wir uns schneller anpassen müssen. Wir müssen agiler werden, wir müssen uns mehr auf die Herausforderungen einstellen und müssen gucken, wie die Prozesse, die wir in den Krankenhäusern über Jahre gefahren haben, die sehr eingefahren sind unter anderem auch, die sehr tradiert sind. Wie schaffen wir diese Prozesse zu überführen in die neuen Strukturen bis hin zur Ambulantisierung? Und der Gesetzgeber gibt hier Impulse, schafft neue Voraussetzungen, die das ermöglichen letztendlich auch, hier deutlich stärker und konsequenter in neuen Versorgungsstrukturen zu denken.
Du sprichst von Unberechenbarkeit, das erleben wir auch so, empfinden wir auch so, das ist wirklich kaum planbar. Das ist ein echter Paradigmenwechsel, der uns da gerade, also uns ja relativ vorbereitet, aber viele wirklich eiskalt erwischt. Und ja, das ist ein Thema, das werden wir gleich nochmal sicherlich ein bisschen, ich sag mal, tiefer eintauchen lassen. Aber ich möchte jetzt nochmal auf einen Punkt ankommen, der mir besonders wichtig ist oder uns besonders wichtig ist. Du oder wir haben die Ehre, dass du einen Teil, einen Beitrag zu unserem Buch schreibst. Wir verlegen aktuell oder wir geben gerade heraus ein Buch im medizinisch-wissenschaftlichen Verlag, Ambulante Transformation im OP. Also die Themen, die uns seit Jahren beschäftigen, die Philipp und ich auch quasi als Kernelement in unserer gemeinsamen Arbeit nutzen und uns zusammengeführt haben. Dein Titel deines Beitrags ist Evaluation und Benchmarking im OP. Muss mal ganz kurz nachlesen. Verbessern statt nur messen. Und ich finde, das ist eine super Überschrift. Was verbirgt sich dahinter?
Na, der Grundgedanke ist am langen Ende, dass man sich zunächst erstmal den Prozessen bewusst macht, in der aktuell OPs stattfinden, Vorbereitung stattfindet, Nachsorge stattfindet und sich darüber Gedanken macht, welche einzelnen Bestandteile, welche wirtschaftlichen Auswirkungen nach sich ziehen, um dann einen Ausgangspunkt zu haben, um dann die Veränderungen zu begleiten. Deswegen war es mir so wichtig, in eurem Beitrag zur Ambulantisierung, letztendlich auch in diesem Buch, dazu beizutragen, dass Kennzahlen nicht alles sind, die sind wichtig, aber das Entscheidende ist, wie gestaltet man die Prozesse drumherum, sodass die Kennzahlen auch entsprechend begleitend dazu eine Aussage geben, wie sich Prozesse verbessern können. Und da muss man gar nicht weit überlegen, welche Kennzahlen es im Besonderen dazu braucht, sondern man kann sich dessen bedienen, die am Markt und über viele Jahre sich etabliert haben. Unter anderem sind es die Effizienzkennzahlen, komme ich nachher gleich nochmal vielleicht drauf, würde ich ein paar Beispiele nennen. Die Prozesskennzahlen, die wirtschaftlichen Kennzahlen, aber auch die Patienten-Outcome-Kennzahlen, die eine große Rolle spielen.
Du hast gerade einleitend etwas gesagt, nämlich die vorhandenen Strukturen, die aktuell vorherrschend sind. Du hast jetzt einen sehr weiten Blick aus verschiedener Perspektive. Das heißt, du hast verschiedene Anbietermodelle gesehen, bist jetzt im Mandat unterwegs. Was sind denn die vorherrschenden Modelle, Konfigurationen, wie aktuell ambulantes Operieren oder wie wir es ja in Shorttrack operieren, deiner Meinung nach in der aktuellen Krankenhauslandschaft stattfindet?
Bisher sind viele OP-Strukturen sehr stark auf stationäres System ausgelegt. Wir haben die besondere Situation, dass man sehr stark im Fokus die OP-Auslastung hat, aber nicht, wie sie ausgelastet sind. Es finden oft gemischte OPs statt, das heißt, man hat einen stationären OP, wo auch ambulante Operationen stattfinden. Das hat zur Folge, dass es unterschiedliche Rüstzeiten gibt. Das hat zur Folge, dass ein hoher Standardisierungsgrad nicht möglich ist. Das heißt, viele Effizienzmöglichkeiten kann man nicht heben, weil man sozusagen die Gesamtstruktur der OPs aktuell aus verschiedenen Perspektiven anders ausgelegt hat. Und ich glaube, da ist ein Riesenvorteil drin, wenn man das umändert und es schafft, dass diese Teams, die OP-Mitarbeiter, sich darauf einstellen können, standardisiert ähnliche OPs nacheinander weg zu operieren und damit Rüstzeiten zu reduzieren, dass man viel stärker nochmal auf den ersten Startpunkt der OPs Wert legt, um somit auch nochmal die Gesamt-OP-Zeit zu reduzieren, weil eins ist klar, in einem Krankenhaus ist der OP, Intensivstation, der High-Care-Bereich der teuerste Bereich. Desto effizienter der läuft, desto effizienter die Personalressourcen, auch die Sachkosten, genau gezielt gesteuert werden, desto besser ist es für das gesamte Krankenhaus.
Würdest du sagen, dass die Struktur hindert ein Stück weit? Ist Struktur für dich Räume, Anordnung? Was genau würdest du unter Struktur beschreiben?
Ich glaube, das ist mannigfaltig. Das sind nicht nur Räume oder auch verschiedene apparative Ausstattungen. Das sind gesamte OP-Statute, die letztendlich darauf ausgelegt waren, jahrelang erstmal den OP an sich auszulasten, aber nicht darüber nachzudenken, wie schaffe ich es, möglichst Teams, die eine gewisse Routine, Übungen haben in gewissen OPs, auch entsprechende Abfolgen dahinter zu schalten. Genauso das Thema Same-Day-Surgery. Auch ein Riesenthema, wird auch immer wieder viel, viel diskutiert. Aber wie viel es ausmacht, dass man sozusagen am Anfang schon den Patienten am selben Tag einleitet, am selben Tag in den OP bringt und am selben Tag auch dann mit einer gewissen Nachsorge wieder in die Anschlussheilbehandlung überführt. Das macht sehr viel aus und das hat durchaus Ersparnisse von teilweise 12% der gesamten Rüstzeiten können reduziert werden. Das macht am Strich 5 Minuten teilweise pro OP aus. Und wenn man das hochskaliert auf die gesamten Fälle, dann auch deutliche wirtschaftliche Reserven, die man damit heben kann. Und damit sich auch auf das System, was sich jetzt verändert, deutlich darauf einstellen kann.
Jetzt bist du quasi schon auf das Thema Evaluation und Benchmarking ja rübergerutscht. Erzähl doch mal ein bisschen aus deinem Beitrag. Was steht da drin für die Leute, die sich das Buch sicherlich dann auch zu Gemüte führen werden?
Ja, sehr gerne. Mir war es wichtig, erstmal einen groben Überblick zu geben, mit welchen Kennzahlensystemen wir bisher und auch zukünftig in so einem OP eigentlich gemeinsam arbeiten, reporten. Und da war mir sehr wichtig, dass man dann nicht sich sehr stark auf möglichst viele Kennzahlen erheben zu wollen fokussiert, sondern überlegt, wie gestalte ich eigentlich den Prozess und die Kennzahlen lasse ich begleitend dazu mitlaufen. Der Vorteil ist natürlich, wenn man sich an bekannten Kennzahlen wie Schnittnahtzeiten zum Beispiel oder Nutzungsgrad des OPs oder gesamte OP-Dauer als sozusagen Evaluation, als Validierung zu der eigentlichen Schnittnahtzeit, wenn man das in Kontext setzt, hat man natürlich den Vorteil, dass diese Kennzahlen über Jahre schon erhoben worden sind und da auch Benchmarks findet. Und wenn man die im Ist-Stand erhebt und dann die Strukturveränderung zum Beispiel, dass man sagt, ein Großteil der stationären OPs werden jetzt ambulant erbracht und erfasst diese Kennzahl vorher und nachher, dass man natürlich dann auch einen sehr schönen Effekt daraus ablesen kann.
Also würde ich daraus verstehen, du sagst quasi, Kennzahlen reduziert, die wichtigen, die relevanten raussuchen und dann vor allem die Veränderung sich anschauen und nicht nur rein einmal statisch und das dann auch zu begleiten. Wie würdest du das machen?
Ja, ich würde zunächst erstmal die klassischen Mittel nutzen, sagen, es gibt eine OP-Kommission, mit dem würde ich mich zusammensetzen, würde die vorher definieren, würde die Ziele vorher festlegen, die diese Veränderung auch nach sich bringen sollte. Und würde dann gemeinsam mit denen versuchen, auch die Systeme, die dort angedockt sind, wie Medizintechnik, wie OP-Personal, dass die Erfassung, das große Problem ist auch oft auch die Erfassung im OP. Wie schnell wird erfasst? Wie gut wird erfasst? Auch qualitativ. Und das ist ein großer Aspekt, um auch aussagekräftige Kennzahlen dahinter zu legen und die regelmäßig zu reporten, um dann auch begleitend zu Prozessveränderungen festzustellen, ja, es hat sich gelohnt, es hat sich nicht gelohnt. Und da sind in vielen Kliniken die Reserven, die es eigentlich gibt, noch gar nicht gehoben. Und man ist viel zu schnell in der Diskussion, dass das neue Vergütungssystem ja überhaupt nicht das widerspiegelt, was wir eigentlich brauchen, ohne erstmal den Ist-Zustand vernünftig analysiert zu haben und zu schauen, wie die Prozesse dahin optimiert werden können, beziehungsweise dann auch angepasst werden können auf die neuen Herausforderungen. Denn eins ist klar, die Hybrid-DRGs bedeuten nicht mehr Geld im System, sondern eine Umverteilung. Das bedeutet auch, wenn Krankenhäuser sich nicht auf diese Strukturen anpassen, werden sie auf kurz oder lang Probleme bekommen. Das heißt, wenn wir 100% der Kosten, die wir aktuell haben, die ja durch die DRGs noch gedeckt sind, wenn die reduziert werden, kein Haus schafft es innerhalb kürzester Zeit, diese Kostenstruktur auf 60 oder 70% zu reduzieren, so wie dann die Vergütung in Zukunft durchaus sein kann. Und ich glaube, nicht jedes Haus, was in der Lage dazu ist, diesen Veränderungsprozess, diese Transformation möglichst frühzeitig, aber auch mit den Mitarbeitern zusammen, diese Mitverantwortung zu gestalten, wird aus dieser Gesamtveränderungskurve dann auch der Gewinner sein.
Mhm. Ja, wir haben ja gestern Abend schon ein bisschen gesprochen. Man muss ja vielleicht dazu sagen, wir sind hier in Italien nicht zufällig, sondern wir haben uns hier zu einem Workshop zusammengefunden, der jetzt erstmal mit dem Podcast nichts zu tun hat, sondern es ist ein schöner Side-Effekt, den wir hier nutzen. Und das Hauptthema ist da eben die Ambulantisierung im System und vor allem auch ganz, ganz konkrete Ansätze, wie man die eben angehen kann und wie man letztendlich auf dieses vor allem jetzt für uns akute Thema Hybrid-DRG-Katalog 2026, der zumindest aus unserer Perspektive zum ersten Mal diese Hybrid-DRG-Light aufhebt und, wie wir es formulieren, ernst macht. Da haben wir gestern schon drüber gesprochen, dass diese Kalkulation der Hybrid-DRG ja auch viele Stolpersteine mit sich bringt. Die Sachkosten sind mit drin. Die Sachkosten wurden erhoben aus den Einkaufspreisen im stationären Bereich, was für die Ambulanten sicherlich nicht ganz so einfach ist, weil die andere Einkaufspreise haben. Also es gibt auf jeden Fall Nachbesserungsbedarf. Auch ist diese Kalkulation, die ja durchaus vorhanden ist, uns aber nicht transparent zur Verfügung gestellt. Das heißt, wir wissen gar nicht, wie viel am Ende dort hintersteckt, was da wirklich kalkuliert wurde. Wo siehst du für ein Krankenhaus am Ende, wenn man jetzt sagt, 2,5 Millionen Fälle bis 2030, was bedeutet das für ein Krankenhaus, wenn auf einmal aus diesen Fällen, die ja etablierte stationäre Fälle sind, die dann zu 65-70% der DRG, vielleicht dann kürzer, ohne Verweildauer, wie kriegt man das aufgefangen? Was sind die Ansätze? Wie gehst du da hin oder kalkulierst du direkt mit einem Erlösverlust?
Ich denke, man ist gut beraten, wenn man erstmal sich darauf einstellt, dass es zu Erlösverlusten kommen wird. Ich glaube, es wäre naiv zu denken, dass das System 1:1 die Kostenstrukturen, die man auf ein ganz anderes System ausgelegt hat, wenn man die einfach nur fortführt. Die DRGs selber, die vollstationären, wie sie bisher nach INEC kalkuliert sind, sind ja relativ klar durchstrukturiert worden, während die Hybrid-DRGs viele Kostenbestandteile aktuell im Detail noch gar nicht geregelt haben. Und der Unterschied ja zwischen der klassischen DRG als Fallpauschale, die einen gewissen Grundkostenapparat abdeckt, hin zu einer Hybrid-DRG ist ja, dass die Hybrid-DRG erstmal auf einen Basislevel erst ansetzt und dann durch Tagespauschale, durch alternative Vergütungsmodelle, die damit angedockt werden, den eigentlichen Erlös erstmal ausmacht. Nur was heißt das? Wenn ich in Zukunft zum Beispiel Notaufnahme als Strukturvoraussetzung über einen Hybrid-DRG mitfinanzieren möchte, dann ist ja nicht jede Notaufnahme gleich. Heißt, wenn man zum Beispiel nach GBA Stufe 1, 2 oder 3 die Notaufnahmen entsprechend eingestuft werden und auch Strukturmerkmale erfüllen müssen, dann haben die ganz andere Kosten-Themen im Hintergrund, als aktuell durch die Hybrid-DRG abgedeckt werden können. Das ist sehr, sehr schwer, es ist sehr komplex. Ja, es hat eine gewisse Flexibilität, die jetzt mit reinkommt, die vielleicht auch aufwendigere Strukturen besser abbildet, aber am langen Ende doch sehr schwierig umsetzbar sein wird. Und ich glaube, deswegen bin ich bei dir, Jascha, es braucht dringend Anpassungen und es braucht ähnlich wie bei der INEC-Kalkulation auch hier eine Hybrid-DRG-Kalkulation dahinter.
Mhm. Ich finde das auch ganz spannend, so für, es gibt ja jetzt nicht nur Klinikgeschäftsführer, die uns zuhören, sondern auch viele andere, wie man denn auch vorgeht, was du denn gemacht hast, als der neue Hybrid-DRG-26-Katalog denn rauskam jetzt, wie geht man da vor, was bewertet man da, mit wem spricht man?
Na, ich habe zunächst mir erstmal das Leistungsspektrum angeschaut, was ich gerade aktuell in meinen OPs abbilde. Habe dann mit dem OP-Koordinator gesprochen und haben uns dann einzelne Kostenbestandteile, die wir jetzt haben, bewertet und haben dann geschaut, wenn wir Veränderungen hin zu ambulantisierten OPs durchführen würden, was hat das für Auswirkungen sowohl auf Personalstrukturen, auf Kosten, auf Zeit, auf all diese Parameter, die da mit einer Rolle spielen. Und haben dann festgelegt, was müssten wir verändern, wenn wir in Zukunft nur noch 5 Minuten oder 10 Minuten weniger Zeit für ein OP-Zeitfenster haben. Welche OPs kann man so weit, ähnliche OPs, kann man so weit standardisieren? Wie kann man OP-Statute anpassen, sodass es uns gelingt, einen möglichst hohen Routinegrad zum einen reinzubringen, die OPs auch daraufhin entsprechend in eine andere Auslastung zu führen? Und wie kann es uns gelingen, sogenannte elektive OPs insbesondere so zu strukturieren, dass es uns auch gelingt, in so einem OP-Setting das gut abzubilden. Ich weiß nicht, welche Erfahrung ihr da
stellt. Das ist mir da absolut aus dem Herzen. Also das würde ich jetzt 1:1 unterschreiben. Und da bist du sicherlich sehr avantgarde unterwegs in der Klinikwelt, so etwas schon so zu sehen. Dein Buchbeitrag ist ja auch im Prinzip unter diesem Titel, ne, verbessern statt messen. Das ist, glaube ich, genau die Krux dabei. Ne? Viele Leute gucken einfach nur zu und haben auch vielleicht eine Ahnung davon, was da auf einen zurollt. Aber so richtig so der Ansatz, auch dieses Vakuum, was wir die letzten Jahre betrachten mussten, das ist irgendwie, ne? Also es fehlt so mit dem ersten Schritt. Man weiß eigentlich nicht, womit man jetzt anfängt. Und ja, und jetzt kommt es halt knüppeldick. Man hätte eigentlich was machen müssen. Jetzt ist halt ja, vielleicht so ein bisschen kurz vor 12 auch schon. Ne?
Ja, das sehe ich genauso. Also ich finde, es ist viel zu spät für manche Häuser, jetzt in die Veränderungskurve reinzugehen. Ich glaube, man ist gut beraten, wenn man jetzt anfängt, die eh schon knappen Ressourcen, wenn man ehrlich ist, OP-Ressourcen sind auch in vielen Einrichtungen knapp, so anzupassen, dass sie in der Lage dazu sind, die veränderte Vergütungsstruktur, die letztendlich dahinter kommt, auch abbilden zu können.
Das ist ja so ein bisschen, also ich kann natürlich das auch, dieses Abwarten, also wenn ich jetzt Klinikgeschäftsführer wäre in den letzten 5 Jahren, ich meine, das ist ja, wir nennen das AOP-Dilemma, ne? Also du hast letztendlich eine Vorgabe der Rahmenbedingungen, dass du ambulantisieren sollst. Auf der anderen Seite konterkariert sich das mit den Vorhaltepauschalen und Leistungsgruppen, wo du dir eventuell ins eigene Bein schneidest. Dann hast du natürlich extrem wenig Umsätze auf der Seite, kriegst keine Infrastruktur, teilweise irgendwie subventioniert. Du bist quasi allein auf weiter Flur. Du kannst dir das, hast dir das eigentlich leisten müssen, ambulante Strukturen aufbauen zu können. Und wer sich das eben nicht leisten konnte, der hat es jetzt nicht. Und jetzt ist man so ein bisschen auch, ich sag mal, alleingelassen. Zumindest empfinde ich das so, ja. Ich meine, es gibt natürlich viele Ansätze, wie man das machen kann, auch im Bestand schon verbessern, komprimieren. Und da kann man mit guten Teams und leichten, auch wenig finanzintensiven Ansätzen wirklich was leisten. Aber im Großen und Ganzen muss man auch wirklich sagen, das ist in sich nicht schlüssig, dieses Dilemma aufzulösen. Das ist jetzt auch nicht so ad hoc mal eben geklärt. Und jetzt kommt dann von außen jemand und sagt so, jetzt ist aber ernst und jetzt musst du es machen. Dann werden die Erlöse dem stationären Bereich weggenommen. Aus meiner Sicht ist das irgendwie so ein bisschen Chaos-Theorie, die da herrscht in diesem Bereich Ambulantisierung. Und das ist echt, echt schade, weil es gibt ja einen guten Wertschöpfungsprozess dahinter, wie man das auch im Sinne der Patienten und in den ganzen Subbereichen, also das ist schon angesprochen, Logistik ist ein Riesenthema. Und es sind ja vor allem die nicht-medizinischen Prozesse an diesem OP-Prozess. Also das heißt nicht die Nahzeit, sondern eben, wo kommt der Patient her? Wo hält er sich auf? Wie lange hält er sich dort auf? Wie viele Menschen sehen den, berühren den? Also die ganzen Hände, die den im Prinzip durch den Prozess durchschleusen, bis er im OP ist. Dann die OP, die immer gleich ist aus meiner Sicht. Also 100% klar, das liegt beim Mediziner. Aber danach geht es genau wieder auch mit anderen Fakultäten möglicherweise so, dass man das eben komprimieren kann. Vielleicht auch Parallelitäten in den Prozessen, dass man am Ende, wie du richtigerweise sagst, in so einer Saalbelegungszeit einfach 3 Eingriffe mehr macht, vielleicht sogar 4, vielleicht sogar 5. Und dann wird es vielleicht wieder, ja, zumindest in der Overview-Betrachtung, wirtschaftlich. Aber klar, es ist nicht dasselbe wie vorher. Man muss sich komplett neu erfinden, ja, das ist es ja. Und im Prinzip hilft einem keiner dabei. Ne?
Die letzten Jahre war es natürlich auch schon so, dass du gerade das AOP-Dilemma, was du ansprichst, du hast ja als Klinikgeschäftsführer, ich damals als Klinikdirektor, ja keinen Anreiz gehabt, viel ambulant plötzlich zu machen und stationäres umzuswiften. Ne? Hast du auch gesagt, nicht im vorauseilenden Gehorsam agieren. Und das wirst du auch nicht gemacht haben. Es hätte ja eine Erlössituation für dich bedeutet, die geringer wäre. Aber vorbereiten kann man sich ja prozessual, wie du es beschrieben hast, die Strukturen schaffen, kleinere Umbauten vielleicht vornehmen, sodass ich eben beides ein Stück weit gut abbilden kann. Was habt ihr da so die letzten Jahre vielleicht auch gemacht, um so ein Stück weit Schritt für Schritt da in eine Verbesserung, in eine Vorbereitung vielleicht auch zu gehen? Und hat es euch auch kalt erwischt?
Also ich habe viele Erfahrungen sammeln können. Ich meine, der rote Faden, der sich durch viele dieser Kliniken durchzieht, ist tatsächlich eingefahrene Strukturen zunächst mal zu hinterfragen. Im zweiten Schritt sich darüber Gedanken zu machen, welches Patientenklientel, welche OPs habe ich eigentlich? Und gleichzeitig sich die Strukturen, die man im Haus hat, dazu anzuschauen und dann anfängt, die verschiedenen Eingriffe so zu strukturieren, dass man möglichst viele ähnliche Eingriffe hintereinander schaltet, dass nicht viele Rüstzeiten dazukommen, dass wir in der Lage dazu sind, möglichst frühzeitig zu beginnen. Gerade elektive OPs so weit zu standardisieren, dass es gelingt.
Man sagt ja auch, wer das Personal hat, kann die Leistung erbringen. Das ist ja auch bei der ambulanten Transplantation wichtig, ja, und verschiedene Rollenbilder. Wie stehst denn du dazu? Erzähl mal ein bisschen.
Ich glaube, wer das passende Personal hat, gewinnt in Zukunft. Wir reden hier gar nicht mehr um die Leistungserbringung und Versorgungssicherheit darzustellen, sondern man redet darum, wer hat das passende Fachpersonal in Zukunft, und das Personal, die Personalzufriedenheit steigt deutlich über, und das ist nachgewiesen, auch empirisch, über hohe Standards, über Routine. Dadurch gewinnt das Personal Sicherheit, die Qualität erhöht sich, wie vorhin schon erwähnt, die Rüstzeiten verkürzen sich. Es hat einen sehr hohen Aspekt. Die Zufriedenheit des Personals, gerade des OP-Personals, steigt deutlich an. Und deswegen muss man diese Veränderungskurve gemeinsam mit dem Personal gehen und, wenn nicht vorhanden, entsprechend die Teams neu zusammensetzen.
Wie setzt sich sowas zusammen aus deiner Sicht, so ein Team?
Naja, das beginnt zunächst erstmal mit dem Operateur. Der Operateur, der ja vorgibt, welche OP-Standards er sich wünscht, die es umzusetzen gilt, weil er letztendlich auch ein Stück weit die Hauptverantwortung für die Qualität der durchgeführten OP und auch der Schnittnahzeiten führt. Mit dem müsste man gemeinsam auch den OP-Koordinator, aber auch den OP-Pflegepersonal und auch an der Anästhesie sich gemeinsam zusammensetzen und dann die Standards definieren und zu sagen, okay, jeder aus seinem Fachbereich heraus, welche Ziele, welche Veränderungen er gemeinsam mit ihnen definieren will. Und wenn die definiert sind, dann den Prozess dahinter schalten und dann gemeinsam sich zu überlegen, wie messen wir diese Veränderung, welche Ziele, also welche Kennzahlen packen wir dahinter. Ich habe es vorhin schon ein oder andere erwähnt, Effizienzkennzahlen, Prozesskennzahlen dahinter setzen, um dann auch den Erfolg zu messen. Weil Teams sind aus meiner Perspektive, aus meiner praktischen Erfahrung her, immer sehr stark auch daran interessiert, dass Veränderungen auch spürbare Ergebnisse nach sich ziehen und dass der Aufwand, den man im Vorfeld betrieben hat, sich irgendwo positiv widerspiegelt. Das hebt deutlich die Motivation, auch in die Veränderungskurve reinzugehen und letztendlich auch nachhaltig diese Veränderungen zu begleiten.
Es ist gerade was Spannendes gesagt mit den Standards des Operateurs, dass es die zu berücksichtigen gilt und das natürlich einzubeziehen, ist klar. Es ist ein schwieriges Spannungsfeld natürlich auch. Das hast du in deiner Erfahrung gemacht. Das hast du nicht anders gemacht in der Praxisklinik mit über 60 Operateuren. Erzähl doch mal, Jascha, wie ihr das unter einen Hut bekommen habt, dass diese 60 Operateure sich irgendwie in dieses Viersaal-OP-Zentrum eingefunden haben.
Das ist natürlich jetzt die Quadratur des Kreises. Also am Ende muss ich Marc recht geben. Man muss natürlich dem Operateur schon auch seinen Standard zugestehen. Man muss auch ganz klar sagen, dass er eine Hoheit über die OP-Verfahren hat. Gleichwohl gibt es aber trotzdem den Weg, in diesem elektiven, standardisierbaren Setting auch zu reduzieren in der Auswahl der vergleichbaren Systeme. Ja, das ist, muss möglich sein. Da gibt es immer wieder Diskussionen, aber es gibt auch sehr, sehr viele positive Beispiele, dass es einfach möglich ist. Und du hast gerade was Wichtiges angesprochen. Du hast von dem interdisziplinären Diskurs gesprochen. Also es geht nicht allein mit Operateur. Du hast Anästhesie, Anästhesiepflege, OP-Pflege und vor allem auch den OP-Koordinator erwähnt. Und das ist für mich eigentlich die Schlüsselposition in den nächsten, in dem Next Level Shorttrack OP-Zentrum ist für mich eigentlich der OP-Koordinator eigentlich die wichtigste Person. Denn in meiner Auffassung gehört dem der OP. Und jeder andere muss ihm fragen, ob er den haben darf, zu welcher Zeit, in welcher Auslastung und welches Material dazu zur Verfügung gestellt wird. Also man braucht aus meiner Sicht die Fokussierung auf die Business Unit OP. Und die gehört ganz klar einem, der da entscheidet, der auch eine Hoheit über die Anästhesiepflege hat, der eine Hoheit über die OP-Pflege hat und der auch das Thema Slot-Anmeldung, OP-Anmeldung, was du gerade beschreibst, erst die rechten Knie, dann die linken Knie, das ist ja in der Realität also eigentlich total simpel. Würde jeder Automobilhersteller, jedes herstellende Unternehmen wird das genauso planen. In der Medizin ist das oft anders, das erlebst du auch. Die Frage ist, wie kriegt man da einen Standard rein, wenn man von dieser Welt kommt, alles an Eventualitäten im ZOP einer Fachdisziplin zugeordnet abbilden zu können, dass man dann sagt, hey, wir müssen uns jetzt aber notgedrungen Fälle raussuchen, die werden mit weniger Geld auskommen müssen. Das heißt, wir müssen uns das angucken, was wir nicht unbedingt brauchen. Das sind dann eben 5 verschiedene OP-Systeme, die aber alle ein vergleichbares Ergebnis haben. Geht das nicht auch mit 2 oder 3? Das sind so Sachen, wie man in der Logistik reduzieren kann, ohne an Qualität zu sparen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber auch dieses Thema Verdichtung. Ne? Wer hat da den Hut auf? Ist das der Operateur, der erste Ansprechpartner bei der Verdichtung im ambulanten Short-Track-OP-Setting? Wie siehst du das? Also dieses, was ich gerade ein bisschen provokant gesagt habe, wem gehört der OP und wer hat am Ende den Daumen drauf, aber auch in der Verantwortung natürlich. Ne?
Ich kann dem gut folgen und schließe mich dem an. Letztendlich ist der OP-Koordinator, der damit durchführen wird. Es wird einen geben müssen, es wird nicht der Operateur sein, weil der Operateur letztendlich mit die teuerste aus der Personalkostenperspektive die teuerste Ressource ist im OP und die muss auch nur da für diesen speziellen Slot, den er hat, letztendlich für die eigentliche OP eingesetzt werden. Und der muss ja durchgeführt werden, muss ja durchgeleitet werden. Das halte ich für sehr, sehr sinnvoll. Hat sich auch gut bewährt, um eine gewisse Neutralität reinzubekommen, damit nicht jeder Operateur hier anfängt, die durchgetakteten Strukturen selbst zu nutzen, insofern, dass er das OP-Geschehen auf sich anpassen lässt. Das ist sehr, sehr schwierig. Deswegen halte ich es sehr, sehr wichtig, dass die von externen Vorgaben gemachten Leitlinien entsprechend umgesetzt werden.
Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, über Hybrid-DRGs, die Auswirkungen auch auf den OP insbesondere, sind dann auf Prozesse, auf Kosten, auf Ressourcen zu sprechen gekommen. Ich würde gerne mit euch jetzt darüber sprechen, was denn auch sonst noch im Rahmen der Ambulantisierung sich so verändern könnte. Gerade im Bereich MVZ-Betrieb haben ja viele Kliniken in den letzten Jahren immer wieder auch KV-Sitze übernommen, aufgrund von Ruheständen von den niedergelassenen Ärzten drumherum oder weil es sich angeboten hat. Hattet ihr auch verschiedene KV-Sitze in den einzelnen Standorten, wo du warst schon? Und wie war da eure Strategie?
Ja, früher war es immer so, dass die Kliniken, in denen ich gearbeitet hatte, die KV-Sitze aufgenommen als Einweisungsstruktur. Ja, das waren keine eigenständigen Profit-Center, die selbstständig stehen können.
Staubsauger.
Genau. Ja, schau, du sagst es. Und das ist, glaube ich, das hat sich deutlich verändert, dieses Denken. Und es sind eigenständige Profit-Center mittlerweile, die auch eigenständig wirtschaftlich funktionieren müssen. Und das hat das Grunddenken eigentlich verändert. Und ich habe in einer der letzten Kliniken die Chefärzte daraufhin sensibilisiert, aber auch in die Strukturen so weit befähigt, dass sie nicht nur ihr stationäres Setting im Blick behalten, sondern auch die Verantwortung tragen für die ambulanten Strukturen, die dazu beitragen, in ihrem Fachbereich die Prozesskette nicht mehr nur aus einzelnen Sektoren, stationär, ambulant oder Reha zu betrachten, sondern als einheitlichen Behandlungspfad zu betrachten. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung für viele gewesen, die vorher sehr stark fokussiert waren auf ein stationäres Setting. Jetzt zu sagen, ich bin auch verantwortlich für den ambulanten Bereich, also die Vorsorge, die letztendlich damit reinspielt, aber auch die Nachsorge. Und das als gesamten Versorgungskette zu betrachten und das gesamt zu steuern, war für viele eine Herausforderung, ist aber mittlerweile sehr, sehr wichtig geworden, dass das gut gelingt.
Du hast gerade die Gesamtversorgungskette angesprochen. Was habt ihr denn sonst noch für ambulante Leistungsmöglichkeiten im Krankenhaus gehabt, neben dem MVZ?
Naja, klassischerweise gab es die Radiologien, die sehr viel ambulante Diagnostik gemacht haben. Wir haben daneben auch eingestreut zuletzt. Ich habe angefangen, die Station umzubauen. Das heißt, ich habe gesagt, dass ein Großteil, wir haben damals mal kalkuliert, 12-15% der stationären Fälle fallen weg in den ambulanten Bereich. Die müssen wir mit einer anderen Kostenstruktur fahren. Heißt im Umkehrschluss, ich habe dann angefangen, die zum Beispiel 30er, 40er Station habe ich verkleinert auf 20-15 vollstationären Betten. Und habe einen Teil der Station dann zu tagesklinischen Betten umgewidmet und die auch nicht mehr mit Vollfachkräfte, also Pflegepersonal geführt, sondern auch mit MFAs oder Arzthelferin geführt. Aber die Verantwortung für die Gesamtstation, den gesamten Fachbereich bei einem Chefarzt gelassen. Und so haben wir es angefangen, Stück für Stück auch die Strukturen zu verändern und damit auch den Ambulantisierungsgrad in den Kliniken deutlich erhöht.
Und habt ihr dann neben dem tagesklinischen Setting, das ja auch ganz oft vorhanden ist, Ermächtigungsambulanzen wahrscheinlich gehabt, möglicherweise ja. auch über ASV nachgedacht oder schon eingeführt und diese Dinge, wie ist es da gewesen?
Ja, wir haben es noch breiter gesteuert. Wir haben natürlich klassischerweise wie früher auch über IV und Paragraph 140 sehr viel gemacht. Wir haben Qualitätsinspektionsverträge nach Paragraph 110 geschlossen. Wir haben es schon auch breiter aufgestellt und haben versucht, immer den Patienten in den Vordergrund zu nehmen und zu sagen, wie müssen wir die einzelnen Versorgungsbestandteile drumherum so gestalten und anbieten, dass wir möglichst hier eine gute Versorgung aus einer Hand bieten können und gleichzeitig aber auch nicht zu viele Ressourcen in Bereichen belassen, die aus der Vergütungsperspektive her wirtschaftlich nicht keinen Sinn mehr machen.
Das heißt, habt ihr dann so eine Art Fallsteuerung auch betrieben? Im Sinne von quasi welcher Patient mit welcher Erkrankung sollte in welchem Setting auch dann behandelt werden?
Ja, wir haben von vornherein so eine Art Case-Manager drüber schauen lassen und haben bei der Aufnahme schon versucht, die Patienten so zu steuern, dass man sagt, entweder wie bei euch jetzt hier ein Short-Track-Verfahren eingesteuert, je nachdem welches Krankheitsbild vorlag oder welche OP anstand. Aber wir haben auch gleichzeitig geschaut, in welchem Setting können wir sekundär Fehlbelegungen vermeiden. Dass man sagt, okay, der hätte von vornherein schon gleich ambulant gesteuert werden müssen und nicht erst stationär diagnostiziert und dann feststellen, eigentlich hätte er eher ambulant behandelt werden müssen. Das sind die Themen, die wir von vornherein gesteuert haben. Und so haben wir einzelne Behandlungspfade versucht, in die Kliniken zu etablieren.
Du hast gerade was total Spannendes angesprochen, nämlich wie du über Hilfskonstrukte, du hast 140 oder 110 gesagt, SGB-5, wie man es geschafft hat, also patientenzentrierte Versorgung über Sektorengrenzen hinweg zu gestalten, obwohl es dafür eigentlich gar kein vorgesehenes System gibt. Das ist ja ein Thema, was mich auch schon seit meines Berufslebens eigentlich begleitet. Also etwas zu tun, was vom Prozess her logisch ist, was patientenzentriert ist und was am Ende in der Regel auch noch effizienzsparend ist und vielleicht sogar das Ergebnis verbessert. Das führt mich jetzt zwangsläufig zu einem Thema, was mich extrem beschäftigt, das ist das Thema Primärversorgung. Das heißt, wir hatten auch gestern schon das Thema, Krankenhausverbund hat 3 Häuser, 2 kann man vielleicht im Rahmen der Leistungsgruppen noch gut darstellen, aber ein Haus wird perspektivisch geschlossen werden müssen, was ja für die lokale Situation vor Ort immer mit massiven, ja, Themen verbunden ist. Du hast da ziemlich viele Erfahrungswerte in dem Bereich. Wie kann man so etwas regeln, ein Krankenhaus vielleicht in der jetzigen Konfiguration abändern und über das Thema Versorgungsprozesse, die auf den Bedarf vor Ort lokal adaptiert sind, lösen, ohne dass man dabei Frustration der Bevölkerung erzielt?
Ich glaube, das Entscheidende ist zunächst erstmal mit den Kommunen gemeinsames Verständnis aufzubringen, wie kann ich Versorgung, insbesondere im ländlichen Raum, sicherstellen zukünftig. Und in der Regel ist es so, dass die Bevölkerung großes Interesse hat, sowie Bürgermeister und auch Landräte, dass für ihre Bevölkerung entsprechende Gesundheitsversorgung angeboten wird. Und das ist der erste Schritt, sich klar zu machen, nicht wie, sondern erstmal zu sagen, das. Wie schaffen wir es, gemeinsam Versorgung in Zukunft für in unserer Region zu gewährleisten? Und da bietet sich aktuell an, natürlich den Weg der Primärversorgungszentren zu gehen. Und zu sagen, gemeinsam mit den Bereichsausschüssen, das heißt die ganzen Leitstellen, aber auch mit den Kreisräten und Landräten in solchen Kommunen gemeinsam sich die Bedarfe anzuschauen, die Entwicklung anzuschauen und dann daraufhin sogenannte ambulante, aber auch tagesklinische Möglichkeiten, Primärversorgungsrenat Level 1i, abzubilden. Ich glaube, das ist sehr großes Potenzial dahinter und ich würde jedem Landrat dazu raten, sich darüber eingehend Gedanken zu machen. Und ich denke auch, dass es nicht gelingen wird, die Bevölkerung über hunderte von Kilometern zu irgendwelchen Ballungszentren zu bewegen, vor allen Dingen nicht, wenn es um Notfälle geht. Es wird auch nicht gelingen, so wie viele im Kopf haben, zu sagen, naja, dann kommt halt ein Hubschrauber. Wir alle wissen, dass das erste Mittel der Wahl erstmal ein bodengebundener Transport sein wird, weil viele nicht wissen, dass zum Beispiel Hubschrauber, also luftgebundene Transporte, immer von den Wetterbedingungen abhängen. Und das ist für mich so ein Punkt, wo ich sage, die Versorgung muss dahin kommen, wo die Bevölkerung ist und nicht andersherum. Die Bevölkerung muss Versorgung sich suchen. Und das ist für mich entscheidend, Key-Faktor, wie man Versorgung im ländlichen Raum in Zukunft sicherstellen kann. Und da glaube ich, dass Primärversorgungszentrum dazu ein wichtiger und wenn nicht sogar der entscheidende Schlüssel sein wird. Die größte Herausforderung wird sein, wie ist die Vergütung dahinter? Wie kann man das sicherstellen? Wie setzen die sich zusammen?
Bevor wir auf die Vergütung drauf zu sprechen kommen, würde ich gerne mal mit euch zusammen sammeln. Was könnte denn ganz konkret in so ein Primärversorgungszentrum denn alles rein an Leistungsmöglichkeiten? Marc, magst du starten?
Ja, gerne. Da bietet sich natürlich an, zum einen erstmal eine abgespeckte Notaufnahme reinzubringen, dass man erstmal die leichteren Fälle primär versorgt. Es bietet sich an, ein OP, 1-2 OP-Säle mit reinzubringen, um auch kleinere Eingriffe abzubilden. Es bietet sich natürlich das an, als auch da, ähnlich wie ich es vorhin beschrieben habe, als gesamte Versorgungskette so ein bisschen zu betrachten, zu sagen, was braucht denn so ein Patient noch? Braucht er vielleicht 1-2 Aufwachbetten? Brauchst du eine Apotheke mit drin? Also das als gesamtes Leistungsspektrum zu betrachten, macht natürlich Sinn, ja.
Was fehlt noch? Was willst du noch reinmachen?
Ja, ich glaube, das, was fehlt, das muss ja individuell geklärt werden. Marc hat gerade ganz richtig gesagt, es muss am lokalen Bedarf orientiert werden. Das heißt, was hat man für eine demografische Entwicklung da? Sind da junge Familien? Sind das ältere Patienten, die dort zu versorgen sind? Was sind die Krankheitsbilder? Was ist letztendlich in dem nahegelegenen oder weit entfernten Akutversorger oder Maximalversorger, der dann eben die zentrale Steuerung in der Versorgung danach, also auf der übergeordneten Ebene übernimmt, was ist da? Das braucht man ja dann im Prinzip da nicht in dem Maße vorhalten. Also das heißt, es ist immer individuell und ich glaube, das ist der allererste Schritt, ist halt genau zu gucken, ne, was für Fische schwimmen im Teich und was schmeckt denen. Ne? Und dann sollte man angeln gehen und du hast gerade richtigerweise gesagt, das ist ein Thema für die kommunale Administration, Landrat, Kreisrat, Bürgermeister, also wer letztendlich dort ein Interesse hat, dass die Versorgung sichergestellt ist. Und dann muss man eben halt unkonventionell denken vom Prozess her. Also erstmal gucken, wer könnte denn da überhaupt Stakeholder sein? Also das ist dann eben die kommunale Versorgung, das sind niedergelassene Ärzte, das könnte auch Restsockelkrankenhaus sein, das könnten die KVen vor Ort sein, das könnten auch nichtmedizinische Leistungserbringer sein, die unter diesem Dach vielleicht einen Hafen finden, um da so einen Campus-Gedanken rauszumachen. Ne? Das ist genau auch das Thema Nachnutzungskonzepte von Immobilien, die ja durch diese gesundheitliche Nutzung ja auch oft dann schwer reaktivierbar sind. Und das muss man im Einzelfall genau prüfen. Und diese Prüfung ist, glaube ich, das allerwichtigste Merkmal, um Erfolg am Ende zu haben. Und dann kommt das, was du gerade angesprochen hast, dass es dafür gar keine Rahmenbedingungen gibt. Das heißt, wir sind da wieder in dem luftleeren Raum. Ich habe es mal als Wild West bezeichnet. Also wir sind da noch dabei herauszufinden, was denn eigentlich sinnig ist. Die Gesetzgebung hat es bis jetzt noch nicht geschafft, Level 1i mit Leben zu füllen. Da gibt es ein paar Phrasen, aber so richtig Sinn macht das aus meiner Sicht aktuell auch nicht. Im niedergelassenen Bereich könnte man das darstellen mit MVZ-Strukturen, Privatklinik, Betreibergemeinschaften und so weiter und so fort. Aber das kann ja auch im Prinzip nicht das Ende vom Lied sein. Und die integrierte Leistungsversorgung ist Stand heute, wenn du es nicht über 140 machst oder sonstige Sachen, die man da vielleicht noch ein bisschen ausdehnen könnte. Da haben wir auch interessante Gespräche geführt, was da so möglich ist, wenn man letztendlich Patienten versorgen will, ist, glaube ich, nahezu alles möglich. Und auch das Thema Transformationsfonds muss jetzt einfach ja, unkonventionelle Modellprojekte so lange fördern, bis man eine Empirie rausziehen kann und sagen kann, das macht Sinn, das könnte man in die Regelversorgung überführen. Und ja, die eierlegende Wollmilchsau ist da, glaube ich, aktuell noch nicht gefunden, aber es gibt viele Ansätze, wie man lokal ausprobieren kann, was funktioniert. Und dann ist, das ist eigentlich das Allerwichtigste dabei, für die Leute, die dort individuell betroffen sind von so einer Krankenausschließung, vielleicht die Versorgung sogar verbessert als verschlechtert.
Ich denke, das ist das Entscheidende. Es braucht gute Kommunikation in die Bevölkerung rein. Und wenn ich noch ergänzen darf, auch für Bauträger ein sehr spannendes Konzept. Wie kann man Modularsysteme, also möglichst auch von den Investitionen her günstig, so ein Primärversorgungszentrum in entsprechende Strukturen abbilden? Ich glaube, da ist sehr viel Potenzial für die Zukunft drin. Und wenn man das zusammenpackt mit den einzelnen Bausteinen und das auch konzeptionell gut aufbereitet, bin ich fest davon überzeugt, dass es viele Landräte und Bürgermeister sehr helfen wird und die sehr froh sind, wenn es diese Lösungen in Zukunft gibt. Denn die sind, wenn wir mal ehrlich sind, aktuell stehen sie sehr oft alleine. Es gibt einige Träger, die sind insolvent. Es gibt einige, die geben die Kliniken zurück in die Versorgung von Landräten oder von Kommunen, die sich sehr schwer tun, solche Systeme am Laufen zu halten. Und die wären sehr froh, wenn sie diese Lösungsansätze, die wir jetzt hier gerade mal so ein bisschen andiskutiert haben, wenn es die geben würde. Und wenn es jemanden gibt, der die Verantwortung dafür übernimmt, sowas auch als gutes Betreiberkonzept umzusetzen.
Wie würdest du es denn sagen? Also du hast eben gesagt, die Vergütung ist aktuell schwierig beim Level 1i oder Primärversorgungszentrum. Das hast du eben auch bestätigt, zumindest aus der Krankenhaussicht sozusagen. Das ist ambulant etwas geöffnet. Was davon wäre denn aus eurer Sicht denn jetzt schon möglich zu machen? Weil an sich wären wir uns ja alle einig, das ist eine gute Versorgungsform. Das ergänzt die regionale Versorgung der Praxen, des Krankenhauses vielleicht, das ein bisschen weiter weg ist und hat eine gute Versorgung vor Ort. Was wäre denn jetzt schon aus eurer Sicht möglich davon?
So, Marc, oder soll ich?
Naja, es ist, wie du es zu Recht sagst, es ist ja schon das Bindeglied. Es ist sozusagen ein Teil der Versorgung, die sich sowieso verändern wird, in der Struktur abgebildet, die letztendlich die Brücke schlägt als in der Versorgungskette, um Versorgung überhaupt noch in der Fläche sicherzustellen.
Also ich glaube, ein Riesenthema dabei ist natürlich das Thema Personal. Ne? Das heißt, wir haben es generell nicht und dann haben wir es in solchen ländlichen Regionen, von denen wir da je mehr sprechen, umso weniger. Ne? Und das heißt, man muss irgendwie Mittel und Wege finden, wie Versorgung vernetzt, vielleicht auch gesteuert oder unterstützt durch digitale Inhalte, einfach ein bisschen effizienter läuft, dass die vorhandenen Ressourcen an Personal nichts machen, was nicht zwingend mit dem Ausbildungsgrad, den die haben, der ja besonders jetzt gefragt ist, zu tun hat. Das heißt, man muss neue Konzepte schaffen, wie Hilfspersonal einfach unterstützen kann, neben dem medizinischen Personal. Und wir müssen halt, und das ist aus meiner Sicht das Allerwichtigste, müssen auch für die Ärzte attraktive Anreize schaffen, wie man in so einem Setting operieren, arbeiten kann grundsätzlich. Das ist das Thema Primärversorgung, also das Thema Screening, das ist das Thema ganz normal allgemeinmedizinische Versorgung, das sind die Fachärzte, die dann da drauf kommen. Und das muss man irgendwie in einem intelligenten Setting abbilden. Aktuell geht es schon über die MVZ-Struktur, die Kommune gemeinsam mit der KV beispielsweise und niedergelassenen Ärzten vor Ort gründen könnte. Und da muss man halt gucken, wie sind denn so Arbeitsmodelle in Zukunft da überhaupt ausstaffiert. Das heißt, kann man beispielsweise so eine 2-FTE-Ärzte mit 4 Personen füllen, weil die einfach nicht Vollzeit arbeiten wollen, weil die vielleicht ein Kind zu versorgen haben. Sowas sind aus meiner Sicht Anforderungsprofile, auch im ländlichen Raum, um Leute, die sonst vielleicht nicht arbeiten würden, in so ein Zentrum zu locken und die dann auch dort adäquat arbeiten können. Ne?
Ja, ich glaube, da gibt es viele Chancen. Flexible Arbeitszeitmodelle war als Stichwort nochmal dazugegeben. Aber ich denke auch, die Telemedizin kann dazu beitragen, auch Versorgungssicherheit auch für so kleinere Strukturen oder Primärversorgungszentrum zu gewährleisten, bis hin zu Sharing-Modellen, wo man auch gemeinsam sagt, ja, man kooperiert gemeinsam, man muss mit Kliniken oder mit Maximalversorgern, wo bei bestimmten medizinischen Fragestellungen halt eine entsprechende Fachexpertise, die nicht mehr in kleineren Zentren vor Ort ist, dazugeschaltet werden.
Das ist ein ganz, ganz spannender Ansatz.
Da gibt es jetzt, wie ihr auch wisst, da gibt es ganz, ganz viele Ansätze jetzt aktuell, wie man auch da das Thema Digitalisierung für sich nutzen kann.
Aber auch eine Shared Praxis ist ja auch so ein Thema. Das heißt, wieso hat dieses MVZ nicht auch einfach Praxisräume, die halt mehr wie so ein Shared Desk einfach Zugang zu im Internet haben, wo der Arzt seinen Laptop mitbringt, sein System anschließt und dann eben aus der Stadt einen Tag in der Woche dort eine Spezialsprechstunde macht. Ne? Das muss ja, sagen wir mal, die Endoprothetik, die ja auch im ländlichen Raum Thema ist, da kommt dann einer und macht alle 14 Tage Endoprothetik-Sprechstunde. Ja, sowas muss man ja auch, ich sag mal, wie die Sparkassenfiliale, die geschlossen ist, und dann kommt der Bus.
Ja, ja?
Das ist letztendlich
super.
So muss man es irgendwie doch denken, weil ja, es ist halt einfach nicht mehr so aufrechtzuerhalten, wie es vorher war. Und wir haben ja noch das Thema Demografie. Wir haben jetzt schon Probleme und der große Schwung der Babyboomer, die vom Arzt zum Patienten werden, das steht uns ja noch bevor, ja?
Na, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also ich habe das in Nordhessen, wo ich die Verantwortung getragen habe für mehrere Kliniken, sehr viel diskutiert mit der Kommune, wie kriegen wir auch den Zugang, gerade so ländlichen Strukturen, wo die Anbindung des öffentlichen Nahverkehr nicht so gut ausgebaut ist, wie kriegen wir den Zugang für die Bevölkerung möglichst niederschwellig hin, sodass wir auch da Versorgungsleistung anbieten können. Dass man sagt, man macht eine bestimmte Buslinie. Die heißt die medizinische Buslinie, die bewusste Standorte anfährt, Apotheke, Labor, MVZs, die Hausarztpraxis anfährt und wo dann bewusst die Bevölkerung, die vielleicht auch nicht mehr so mobil ist, einsteigen kann und dann sozusagen ihre einzelnen Punkte abfahren kann. Ich finde das sehr spannend und das ist ein Konzept, was, glaube ich, in Zukunft noch viel, viel stärker sich durchsetzen wird.
Also ich nenne es immer Bordstein-zu-Bordstein-Konzepte. Und dass man letztendlich die medizinische Leistungserbringung ist natürlich der Kernprozess, aber man sollte aus meiner Sicht auch die Zu- und Abwägung immer klären. Das heißt, wie kommt eine nicht mobile Person eines gewissen Alters mit nicht einer regelmäßig fahrenden Buslinie, wie kommt die in das Zentrum, was macht die in der Wartezeit? Das muss aus meiner Sicht, ist es auch Teil der Medizin heute, solche gesamtintegrierten Konzepte von Bordstein zum Bordstein zu denken, auch wenn es nicht klar 100% medizinische Leistungserbringung ist, aber es gehört einfach zur Problemlösung dazu. Ja, das muss ja kein Mediziner erdenken, sondern als Anbieter von medizinischen Leistungen, die sich jetzt eben gewandelt haben, muss man sowas eben mitdenken. Das ist, finde ich, auch Verantwortung und Service, ohne jetzt diese Medizin da zu sehr verwässern zu wollen, aber es ist ja möglich.
Und da wird die Reise hingehen. Und da bin ich gerade in vielen Gesprächen, auch mit Kommunen, wie kriegen wir das als gesamtheitliches Angebot abgebildet? Und ich glaube, das sind einzelne Bausteine. Und die intelligent zusammenzuführen als gesamtes Versorgungsangebot, das wird die Zukunft sein. Und wer sich dem öffnet, wer sich dem aufschließt, der wird in Zukunft nicht mehr diese Herausforderung haben, dass Versorgung in manchen Gebieten vielleicht gar nicht mehr stattfinden kann.
Jetzt haben wir schon echt viel gesammelt für so ein Modellvorhaben. Jetzt brauchen wir nur noch jemanden, mit dem wir das gemeinsam umsetzen. Ne? Wenn wir einen Call to Action hier starten, wer Interesse hat, kann sich gerne bei uns melden. Wir machen gemeinsam solch einen Pfad, ein Modellprojekt und schauen, ob das sich in die Regelversorgung überführen lässt. Das wäre doch was. Ne?
Auf jeden Fall. Ich bin dabei.
Cool. Ja, die Frage ist ja jetzt, also du hast jetzt viel beschrieben aus der praktischen Sicht als Klinikgeschäftsführer oder als Regionalgeschäftsführer, was dich bewegt. Wir haben über ambulante Transformation im OP, über deinen Buchartikel gesprochen. Und jetzt bist du ja auch im Moment in Mandaten und wirst es ja auch weiterhin sein. Was wünschst du dir denn aus Sicht eines Klinikgeschäftsführers, was jetzt so dieses Jahr noch so passiert, auch von der neuen Bundesgesundheitsministerin Frau Wagen? Was erhoffen sich Klinikgeschäftsführer gerade, was passiert?
Ja, ich glaube, ich würde mir wünschen, weil ich Frau Wagen selber kennengelernt habe, mit Frau Wagen mich selber ausgetauscht hatte im Tauber-Frankenkreis, dass die Politik wieder umsetzbare Gesundheitsversorgung und der Bevölkerung nahe Gesundheitsversorgung sich dafür einsetzt. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Und dass wir wegkommen von Sektoren, spezifischen Versorgungsmodellen, sondern dem Patienten in den Vordergrund nimmt und sagt, okay, wie bauen wir drumherum die Gesundheitsversorgung und stellen die sicher und fangen nicht an, Maximalversorger abzutrennen, Zentralversorger, Uniklinikas anders zu fördern, sondern das als Gesamtaufgabe, würde ich mir wünschen, dass die Politik als Gesamtaufgabe betrachtet, wie kann ich deutschlandweit, egal wo die Bevölkerung wohnt, Versorgung sicherstellen? Natürlich in unterschiedlichen Modellen, aber wie kann ich sicherstellen? Und das ist, glaube ich, die Herausforderung, das würde ich mir wünschen. Und ich möchte insbesondere auch alle jungen Kollegen, die jetzt im Krankenhaussektor vielleicht neu gestartet sind oder ihre ersten Erfahrungen gesammelt haben, kann ich nur ermutigen, auch ein Stück weit immer mal an die Metaperspektive reinzugehen, zu sagen, okay, wie finde ich einen gemeinsamen Nenner in den Verantwortungsbereichen, in denen ich gerade bin, in den Regionen, wo ich gerade bin? Und wie kann ich intelligent die Modelle so zusammenknüpfen, dass letztendlich die Versorgung auch in Zukunft weiterhin sichergestellt wird? Und alles andere danach, wie es vergütet werden kann oder wie sich daraus Themen ergeben, das kommt. Und man darf oder man sollte immer sich flexibel genug sein im Kopf und auch sich zeigen, dass man Vergütungsmodelle auch bauen kann. Auch die Gesundheitspolitik ist froh, wenn man aus Best Practice heraus denen entsprechende Handlungsempfehlungen gibt. Ich glaube, das muss unsere gemeinsame Aufgabe, alle erfahrenen Manager, die aktuell im Gesundheitswesen unterwegs sind, wenn man da gemeinsam die Politik nicht als Gegner, sondern als Partner betrachtet und kooperativ versucht, das Gesundheitswesen weiterzuentwickeln, dann sind wir auf dem richtigen Weg.
Also die Ambulantisierung, die Herausforderung als Chance.
Marc Regentin hat uns heute nicht nur Einblicke gegeben, sondern vor allem Haltung gezeigt. Die Haltung, dass Ambulantisierung nicht von allein passiert, sondern gestaltet werden muss. Wenn euch dieser Blick über den Tellerrand gefallen hat, dann bleibt dran, denn wir machen weiter. Das war So geht ambulant, heute aus Italien. Wir sehen uns in der nächsten Folge.